Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zur 173. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment und Banking. Heute nach etwas längerer Zeit, lieber Kilian, in einer Dreierbesetzung. Mit dabei ist der liebe Kilian von Payment und Banking. Sag doch mal Hallihallo.
Ja, man merkt, dass die Sommerpause vorbei ist. Gestern eine Aufnahme, heute eine. Jetzt geht's wieder los. Man hat es ja, glaube ich, so ein bisschen gemerkt. Im Sommer ist ein bisschen weniger Tempo drin. Aber das holen wir jetzt alles wieder auf.
Und ich glaube, wir beide haben schon lange einen Podcast am Tag.
Ja, das Mikro läuft durchgehend. So, ich glaube, wir beide hatten schon lange keinen mehr zusammen. Das ist sicherlich ein paar Monate her. Deswegen freut es mich für heute.
Ja, ich freue mich auch. Gefühlt haben wir ja jeden Tag irgendwie Podcast. Wir telefonieren ja recht häufig. Sollten wir vielleicht mal aufzeichnen. Mit dabei nicht nur wir zwei, sondern wir haben jemand dabei, nämlich den Andreas Kupke von Finanzcheck. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass Andreas die Zeit gefunden hat. Sag doch mal Hallo.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Bevor wir allerdings loslegen und ins Thema einsteigen, möchten wir nicht nur unseren Gästen Danke sagen, sondern unseren Sponsoren. Diesmal Sponsor des Payment & Banking Podcasts ist die DBS PayOne und der Bankverlag. Die DBS PayOne kennt man sicherlich, gehört zu den führenden Payment-Anbietern in Europa. Die Kollegen dort versuchen, den Zahlungsverkehr zwischen Handel und Kunde nicht nur zu automatisieren, sondern wirklich den Prozess unsichtbar zu gestalten, damit das alles sehr charmant abläuft. Sitzt in Frankfurt, hat insgesamt 750 Mitarbeiter und werkelt da seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man den Ausführungen der Kollegen glauben darf, dann inzwischen mehr als 1 Milliarde Transaktionen pro Jahr. Da freuen wir uns, dass wir die DBS PayOne als Sponsor gewonnen haben. Und last but not least, unseren zweiten Sponsor, der Bankverlag. Ja, tatsächlich ein Serviceunternehmen der Privatbanken. Die Kollegen sind seit vielen Jahren, nämlich, ich muss auch nachlesen, seit Anfang der 60er Jahre, also schon ein bisschen länger aktiv im Geschäft als wir.
Du nutzt doch immer noch deren BTX-System vermutlich.
Ja, absolut. Mit Leidenschaft. Kommt alles wieder. Es kommt alles wieder, sage ich dir. Kommt alles wieder. Genau. Vielen Dank auch an den Bankverlag. Das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Genau, kommt alles in die Retrowelle, ne? Diese Pixel-Grafik. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Banking-App machen als nächstes, dann muss die auch so aussehen wie so BTX. Andreas, nicht seit Anfang der 60er Jahre im Geschäft, aber schon seit ein paar Jährchen. Finanzcheck, finanzcheck.de. Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren mal einen Kredit bei euch. Ja, sagt man beantragt, abgeschlossen oder über eure Plattform abgeschlossen. Euch gibt es seit 2010, seit fast 10 Jahren.
Ja, gegründet tatsächlich Anfang 2010, damals noch mit einem anderen Geschäftsmodell, wenn man so will. Also hatten uns da in verschiedenen Bereichen versucht. Und das, was wir aber heute machen, also sprich Ratenkreditvergleich, auf der digitalen Wege machen wir tatsächlich erst seit Ende 2012, Anfang 2013. Also das war im Prinzip der echte Start, wenn man so möchte. Also sprich im Markt seit jetzt etwa 5 bis 6 Jahren.
Jetzt seid ihr just in diesem Moment, kann man sagen, also ich glaube Ende August ging die Nachricht über den Äther für sagenhaft, ich muss die Zahl nochmal nachlesen, 285 Millionen an die Scout24 übergegangen. Und Kilian und ich, wir haben im Vorfeld darüber auch spekuliert, was ihr so macht. Ja, ob ihr vielleicht Einhörner züchtet, dass diesen doch recht hohen Preis rechtfertigt. Man redet ja vom größten Fintech-Exit in der deutschen Geschichte zumindest. Was macht euch so unique und so wertvoll?
Gerne, erzähle ich euch gerne etwas zu. Also als wir vor circa 5 bis 6 Jahren gestartet sind, waren wir, sag mal, ein sehr, sehr, sehr einfaches Geschäftsmodell. Also sprich, wir hatten im Grunde genommen nichts anderes als ein Frontend, wo wir Banken mit ihren jeweiligen Kreditkonditionen für den Kunden transparent aufgelistet haben. So, das waren natürlich zu der Zeit reine sogenannte Einstiegszinsen, also sprich Bandbreiten, wenn man so möchte. Sprich, du kannst bei einer Bank A einen Kredit von X bis Y Prozent Zins bekommen. Und alles, was wir gemacht haben, war, die Kontaktdaten des Kunden aufzunehmen und dann diesen Kunden als Lead an eine Bank zu verkaufen. Also es war, würde man heute sagen, ein sogenanntes Lead-Generation-Modell. Und dann haben wir uns die letzten 5 Jahre von diesem Lead-Generation-Modell sehr weit wegentwickelt hin zu einem Modell, wo wir wirklich die komplette Wertschöpfungskette bei uns im Haus haben. Also nicht nur die Ansprache und die Gewinnung des Kunden, sondern eben auch die komplette Datenerfassung, also sprich der persönlichen Daten, Daten rund um Haushaltsrechnung, also Einkommen und Ausgaben, alles, was man eben benötigt, um in Echtzeit bindende Zinsangebote erzeugen zu können. Und diese Maschine, die wir da gebaut haben, ist sehr, sehr performant und ist auch im Grunde genommen einzigartig, da sie nämlich nicht nur unserem Marktplatzgeschäft dient, also unserem Geschäft unter der Marke finanzcheck.de, wo wir auch das komplette Service und Vertriebsgeschäft dahinter haben mit einer Mannschaft hier in Hamburg, also sprich den Endkunden wirklich bis zum Kreditabschluss betreuen, sondern wir setzen diese Plattform eben auch auf anderem Wege ein.
Also White Label.
Genau, und das ist etwas, was man von außen nicht so einfach sieht. Also das sind zum einen klassische Kooperationen im Digitalbereich, wo wir unsere Vergleichsengine anderen Partnern zur Verfügung stellen, die zum Beispiel über sehr viel Traffic verfügen, oder wo das Thema Finanzierung ein schönes Add-on-Produkt ist für ihre eigenen Produkte oder ihre eigene Service-Dienstleistung. Das können wir gewhite-labeled machen, das können wir natürlich auch mit in unserer Brand machen. Dann haben wir eine zweite Marke irgendwann ins Leben gerufen, Finanzcheck Pro. Das ist unsere Maklerlösung bzw. unsere Point-of-Sale-Lösung. Sprich, wir haben irgendwann für uns entschieden, das ist ja alles ganz spannend, was in dem Online-Markt passiert und der wächst auch phänomenal. Aber was ist denn mit den anderen 80-90% des Marktes, die sich nämlich offline abspielen? Und das ist ein sehr großes Segment, eben das Maklergeschäft und das Point-of-Sale-Geschäft. Deswegen sind wir da schon sehr früh reingegangen und haben mit Finanzcheck Pro eine Lösung gebaut, die diesen Markt ermöglicht, ebenfalls von der digitalen Vergleichstechnologie zu profitieren. Also in Echtzeit Angebote zu erzeugen, zu sehr guten Konditionen etc. Und das ist also unser Geschäft. Wir sind sehr breit in allen Marktsegmenten, online wie offline, in Stores, in Point of Sales. Und das ist das, was im Prinzip den Wert unseres Unternehmens ausmacht. Wir sind tatsächlich eine regelrechte Plattform mit einem regelrechten Ökosystem.
Wenn man sich jetzt den Prozess für so einen Ratenkredit oder Kredit jeglicher Art so anschaut, wie viel muss denn die Bank überhaupt noch machen? Beziehungsweise klingt ja nach einem relativ hohen Digitalisierungsgrad, den ihr da auch intern habt. Was muss die Bank noch machen? Oder umgekehrt formuliert, findet die Bank das denn gut, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel machen muss, sondern ganz viele Sachen mehr oder weniger mundgerecht von euch präsentiert bekommt und sagt, schaut mal, hier ist der Antrag, alle Unterlagen, wir haben schon alles geprüft. Bis zu einem gewissen Grad habt ihr wahrscheinlich sogar auch schon Scoring und solche Themen gemacht und sie muss eigentlich nur noch abwickeln. Wie ist denn da so euer Zusammenspiel mit den Banken?
Also hast du es schon richtig beschrieben. Der Idealzustand ist natürlich so, dass wir unsere Arbeit bestmöglich gemacht haben, sodass die Bank keinen Zusatzaufwand hat. Also idealerweise liefern wir der Bank, wie wir es nennen, schrankfertiges Geschäft. Also sprich genau den Kunden, den die Bank haben möchte, den bringen wir auch der Bank. Und dieser Kunde ist bestmöglich aufgeklärt. Ich sag mal, die komplette Vorvalidierung Informierung des Kunden hat unsererseits schon stattgefunden. Sprich, die Bank macht im Idealfall nichts anderes, als dass sie den eingegangenen Kreditantrag, sei es als Papierformat, also per Post oder eben auf digitalen Wege, öffnet, ihre finale automatisierte Risikoprüfung macht und anschließend den Kredit bewilligt und auszahlt. Die finale Risikoprüfung liegt natürlich immer bei der Bank, dadurch, dass sie ja die Kredite in ihre Bücher nimmt. Und die Zusammenarbeit, um auf deine Frage da zurückzukommen, ist an dieser Stelle äußerst wichtig. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit und auf einen regelmäßigen und intensiven Austausch, um gemeinsam diesen Prozess so elegant und so schlank wie möglich zu machen. Denn am Ende des Tages geht es darum, dem Kunden natürlich ein gutes Erlebnis zu bieten, aber eben auch induzierte Kosten auf beiden Seiten klein zu halten. Also sowohl auf unserer Seite als eben auch auf Bankseite.
Jetzt hast du schon über die Zusammenarbeit mit den Banken gesprochen. Da habe ich so ein bisschen die, und Kilian hat die Frage auch so ein bisschen angesprochen bezüglich der Vorarbeit. Also was ihr macht, ist ja sehr starke Vorarbeit für die Banken. Wie weit geht denn diese Vorarbeit? Also wir sprechen momentan ja tendenziell viel auch in der Branche über das Thema Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Da geht es sehr stark um das Thema Fraud, sehr stark um Prozessoptimierung. Ist das euer Mehrwert, den ihr bietet den Banken, vielleicht auch mal im Vergleich zu anderen Plattformen? Denn was ich noch nicht verstanden habe, also es gibt ja nicht nur Finanzchecks, sondern es gibt noch ganz, ganz viele. Und die Produkte, die ich dort finde und auch das Ergebnis, was ich bekomme, müsste ja eigentlich immer gleich sein. Soll heißen, wenn ich bei euch einen Kreditvergleich mache, dann muss das Ergebnis ja eigentlich das gleiche sein, wie wenn ich woanders einen Kreditvergleich mache, weil die Konditionen ändern sich ja nicht. Oder habt ihr da auch Vorteile anderen Plattformen gegenüber?
Ich glaube, die Komplexität dieses Geschäftsmodells liegt in dieser sogenannten End-to-End. Kette, also dass man im Prinzip alle Komponenten beherrscht und dass die sauber ineinander greifen. Ich gebe euch ein Beispiel. Du hast teilweise Kunden, die kommen zu uns in dieser sogenannten Informationsphase. Das heißt, sie sind auf dem Vergleichsportal unterwegs, informieren sich erstmal grundsätzlich, was gibt es denn überhaupt für Angebote, haben aber in dem Moment noch kein Interesse, einen Kredit abzuschließen. Dennoch kommen wir mit diesen Kunden ja ins Gespräch. Also sprich, wir machen eine saubere Bedarfsanalyse, tauschen uns aus. Also wir rufen auch die meisten Kunden tatsächlich an und sprechen mit denen. Und da fängt der Prozess eben schon an. Sprich, man muss im Prinzip genau verstehen, was möchte der Kunde, was braucht der Kunde, damit ich ihm das Richtige anbieten kann. Das lässt sich sehr gut durch Machine Learning unterstützen. Und wir wenden auch Machine Learning in sehr vielen Bereichen der Firma an. Aber Machine Learning ist nicht das Allheilmittel. Also sprich, man kann nicht den Beratungsansatz durch Machine Learning entsetzen. Das ist nicht unsere Philosophie. Sondern wir sagen, es ist eben dieses Zusammenspiel aus Machine Learning auf der einen Seite, um die Komplexität zu beherrschen, und dann eben der persönliche Austausch mit dem Kunden auf der anderen Seite. Und dieses Zusammenspiel mit einem Set an sehr guten Bankprodukten macht dann am Ende das Modell einzigartig. Mhm. Und auf der Bankproduktseite ist es häufig gar nicht so sehr ausschlaggebend, dass man jetzt zwingend den besten Zins hat. Das hat sicherlich auch einen Einfluss, Preis spielt eine Rolle. Es geht aber auch sehr häufig um, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Kredit denn auch tatsächlich bekomme. Und bin ich damit denn eigentlich gut aufgestellt? Habe ich damit noch einen Puffer? Kann ich damit vielleicht später auch noch eine Immobilienfinanzierung machen? Also worum es uns geht, ist Lösungen für den Kunden zu finden. Und diese Lösungen finden sich eben erst dann, wenn man das ganzheitlich betrachtet und nicht nur auf eine Komponente wie eben beispielsweise Preis setzt.
Klar, also ich glaube auch da, was du ja gerade angesprochen hast, es gibt in diesen Modellen, die es ja auch an der einen oder anderen Stelle gibt, ja schon immer diesen, sagen wir mal, systemimmanenten Zielkonflikt, den ihr wahrscheinlich reduzieren müsst, im Sinne von, hast du vorher selber gesagt, die Bank macht die letztendliche Risikoentscheidung. Aber für die User Experience wäre es natürlich doof, wenn ihr alles gemacht habt und die Bank dann sagt, kriegt doch keinen Kredit. Ne? So, das müsst ihr natürlich irgendwie minimieren. Das heißt, du hast eigentlich diesen Zielkonflikt. Eigentlich willst du komplett scoren und eigentlich die Entscheidung eigentlich schon treffen, weil du willst den Kunden ja nicht enttäuschen und sagen, jetzt habe ich alles gemacht, hast mir alles geschickt, aber jetzt kriegst du es doch nicht. Trotzdem macht die Bank das nochmal mit gegebenenfalls anderen Mechanismen oder wie auch immer die dann scoret. Da wird ja auch nicht immer 1:1 transparent sein, was sie so macht den ganzen Tag. Also das stelle ich mir als eine der Hauptherausforderungen vor in eurem Geschäftsprozess. Hast du da ein paar Insights oder so, wie ihr sagt, hey, wie kriegen wir das denn gemanagt, dass das passt?
Das ist genau der Punkt, den ich mit End-to-End unter anderem auch meine. Wir müssen sehr früh im Prozess wissen, welches Angebot, welche Bank für den Kunden die richtige ist, um eben genau das sicherzustellen. Am Ende des Tages muss der Kredit genehmigt werden. Da nichts nerviger ist als dann eine Frustration kurz vorm Ziel, wenn es dann eben nicht klappt. Und selbst da, es gibt natürlich Fälle, wo es dann nicht klappt, weil beispielsweise der Kunde noch 2 Tage, nachdem er den Kredit eingereicht hat, sich noch eine Kreditkarte bestellt und dadurch die Haushaltsrechnung sich natürlich wieder verändert. So was kommt vor. Und damit dann aber entsprechende Prozesse, wo wir sagen, gut, hat jetzt bei der Bank nicht geklappt, ist kein Beinbruch. Wir haben natürlich Alternativlösungen. Mhm. Ähm, und ähm, da kommt Machine Learning und eigenes Scoring sehr, sehr gelegen. Also wir haben schon unser eigenes System aufgebaut, um im Prinzip genau diese Vorhersagen treffen zu können, welche Bank passt zu welchem Kunden, wie muss das Setup des Kredites sein, damit es einfach perfekt passt. Und das lässt sich tatsächlich sehr gut über Machine Learning lösen.
Kannst du uns so eine Idee davon geben, wie so die Quote ist? Also das, was Kilian ja gerade besprochen hat, und ich mag es immer so ein bisschen auch über das Produkt und über User Experience zu sprechen. Und gerade Kredit ist ja auch ein bisschen was so, irgendwie man braucht es, oder will sich irgendwas kaufen, ist ja auch erst nicht mal so ein super geiles Thema. Und man fühlt sich ja auch tendenziell schlecht, ja, also auch so als Mensch schlecht, wenn man irgendwie abgelehnt wird. Ja, also nicht, dass ich das selber kenne, aber
hast du deinen Kredit von Finanzcheck schon zurückgezahlt? Oder?
Da wollen wir jetzt nicht drüber reden, Kilian, das ist ein Thema, da können wir später dann, wenn wir aufklären. Nee, aber wenn wir jetzt mal uns das so anschauen, also da kommt jetzt jemand und sagt, ich will einen Kredit, einen Kleinkredit haben, irgendwie 5.000 Euro und der hackt da auch alle seine Daten ein. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er auch die Angaben alle richtig gemacht hat, er auch den Kredit, wie er so schön auf der Webseite dann auch angeteasert wird, auch dann bekommt? Gibt es so eine Quote, so 80% derer bekommen den Kredit auch, den wir ausspucken, oder ist die Quote höher oder niedriger?
Also die, vielleicht erstmal so viel vorweg, die Angebote, die wir dann per Echtzeit, also in Echtzeit über die Schnittstelle einholen, das sind von der Bank aus bindende Angebote. Davon rückt die Bank auch nicht mehr ab. Außer stellt sich nachher heraus, dass sich in den angegebenen Daten des Kunden irgendetwas geändert hat, wie ihm beispielsweise schnell noch eine Kreditkarte besorgt oder den Fernseher mit der 0% Finanzierung gekauft. Das hat natürlich einen Einfluss. Aber gesetzt im Falle, dass alle eingegebenen Daten soweit korrekt sind, dann sind die Angebote, die wir von den Banken über die Schnittstelle zurückbekommen und dann noch in Echtzeit dem Kunden auf dem Bildschirm anzeigen können, bindende Zinsangebote. Was allerdings auf deine Frage bezüglich Quote relevant ist, ist ja vor allem, wie viele Kunden in Deutschland können denn überhaupt einen Ratenkredit bekommen? Und das ist eine Frage, die muss man einfach differenzieren. Es gibt Kunden, die sind nicht in der Lage, eine Finanzierung zu bekommen, weil sie beispielsweise kein Einkommen haben oder weil sie sich noch in der Ausbildung befinden, also Schüler oder Student sind. Diese Personen können per se einfach keine Finanzierung bekommen und werden in den allermeisten Fällen auch von Banken eine Ablehnung erfahren. Alle anderen haben im Grunde genommen immer das Potenzial, eine Finanzierung zu bekommen. Da hängt es dann davon ab, wie viel Kapital möchte ich denn und mit welcher Laufzeit plane ich denn, dieses Kapital zurückzuzahlen. Denn diese beiden Parameter entscheiden am Ende über deine Haushaltsrechnung. Und das ist der relevante Faktor. Du musst im Prinzip mit deiner Haushaltsrechnung am Ende des Monats inklusive Kreditverpflichtung positiv sein. Bist du das nicht, bekommst du auch keine Kreditangebote. Das heißt nicht, dass du deswegen, wenn du eine negative Haushaltsrechnung hast, ein schlechter Kunde bist oder eine schlechte Bonität aufweist. Das ist nicht der Fall. Sondern es ist vielmehr dann die Kombination aus Betrag und Laufzeit, die in dem Fall nicht zu den persönlichen Einkommensverhältnissen passt. Und genau da steckt auch unsere Aufgabe drin, dem Kunden einen Weg zu zeigen, pass mal auf, das ist eigentlich ein ideales Setup, das ist ein guter Kreditbetrag, das ist eine gute Laufzeit, damit hast du extrem hohe Chancen, tatsächlich eine Finanzierung zu bekommen. Das heißt, in Quoten wieder gesprochen, am Anfang kann die Quote X% sein, nachdem wir unsere Arbeit getan haben, kann diese Quote 20-30% höher liegen. Weil wir im Prinzip mit unserem Ansatz im Sinne des Kunden da natürlich dann bessere Entscheidungen am Ende treffen können.
Spielt eigentlich das Thema Vertrauen, gerade bei Krediten spielt ja Vertrauen nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch der Bank gegenüber ja irgendwie eine große Rolle. Ich bin gerade auf eurer Webseite und habe jetzt mal hier so einen Vergleich gemacht, 10.000 Euro, 84 Monate. Da bekommt sie erstmal so eine Vorauswahl, an erster Stelle steht Ofina. Habe ich nie was von gehört. Wie schafft ihr das denn, ein Vertrauen aufzubauen? Also, wenn ich jetzt das so vergleiche, 10.000 Euro in einer Bank, von der ich noch nie was gehört habe, versus der Sparkasse Deutsche Bank Postbank, die ich vielleicht gut kenne und wo ich vielleicht Kunde bin, Ist das dann tatsächlich der reine Zins, der dann die Kunden lockt, weil der einfach deutlich besser ist, also so eine Art Schweinedeal? Oder wie schafft ihr es da, Vertrauen aufzubauen? Also gibt es da Sicherheitsmechanismen auch dem Kunden gegenüber?
Ja, also Vertrauen hat definitiv einen sehr hohen Stellenwert. Zusammen natürlich mit Preis, wie immer Preis beim Commodity-Produkt ist ein ausschlaggebender Faktor. Die Genehmigungswahrscheinlichkeit, wie wir sie nennen, ist ein ausschlaggebender Faktor, auch wenn der Kunde den auf der Seite nicht zwingend im ersten Schritt sieht und auch nicht fühlt, weil dafür müssen wir im Prinzip ja erstmal die komplette Datenaufnahme gemacht haben. Aber das ist es im Prinzip. Bekomme ich den Kredit? Ist das ein guter Preis? Kann ich darauf vertrauen, da auch das Richtige zu tun? So, wie schafft man Vertrauen? Ich glaube, das schafft man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Stück weit auch in unserer Marke verankert. Also wenn wir uns vergleichen mit anderen Akteuren im Markt, dann war es immer so, dass wir uns stark auf das, ich sag mal, höher volumige Kreditsegment konzentriert haben. Also sprich, klassischer Autokredit, 15.000 Euro, Darlehen, um beispielsweise sich eine Küche zu kaufen und eine Renovierung zu machen, 25.000 Euro. Das ist unser absolutes Kernsegment. Wir sind weniger stark in dem Bereich, ich brauche 2.000 Euro, um mir einen Fernseher zu kaufen oder eine Hi-Fi-Anlage oder ähnliches. Das ist nicht unser Kernsegment. Und weil wir uns auf diese hohen Kredite konzentrieren, ist Vertrauen aus unserer Sicht Faktor Nummer 1. Das sieht man auch, wenn man Kundenumfragen macht und uns mit anderen Marken vergleicht, was sticht bei uns hervor? Es ist immer das Thema Vertrauen und Zuverlässigkeit. Wie strahlen wir das Ganze auch im Alltag aus? Wir haben eine sehr große Mannschaft bei uns in Hamburg und in Berlin sitzen, nahezu 120 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als dass sie sich persönlich mit dem Endkunden beschäftigen. Also sprich per Telefon, per E-Mail, per SMS oder eben auch mit unserem Finanzcheck-Store hier in Hamburg. Also wir bieten Kunden die Möglichkeit, wenn sie sagen, ich habe mich online informiert, ich finde das alles ganz spannend, aber ich brauche jetzt, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, doch nochmal einen persönlichen Austausch. Dann sagen wir, kein Problem. Wir haben eine Filiale in Hamburg, kommen Sie gerne vorbei, besprechen wir zusammen alles Weitere. Das ist unser Ansatz, um eben Vertrauen zu bauen. Und am Ende des Tages sind es dann die Empfehlungen unserer Kunden, die sozusagen die Währung des Vertrauens sind. Also wir haben einen sehr hohen Anteil an Kunden, die eben gerne auf uns wieder zurückkommen, die uns weiterempfehlen und uns somit auch wieder neue Kunden bringen. Und das ist das, was unser Geschäft unter anderem stark treibt.
Mhm. Jetzt habe ich mir auch, also ich war lustigerweise auch gerade vor kurz auf eurer Webseite, wenn man eure Bankpartner anschaut, ist es ja sehr, sehr breit, da sind sehr, sehr viele dabei, aber es gibt auch irgendwie ein paar bekannte Marken, die da einfach fehlen. Ja? Also wenn man jetzt DKB mal auslässt, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, ich glaube die Deutsche Bank ist auch nur durch die Postbank vertreten, Deutsche Bank selber nicht. Wie kommt es dazu, beziehungsweise was ist da der Trigger von so einer Bank zu sagen, so ich nutze diesen effizienten Lead-Generierungskanal, auch wenn es am Ende mehr ist, ich nutze den nicht oder ich möchte das bewusst nicht tun oder kannst du da mal was zu sagen, was es wird es ja geben, die sagen, hey, nein, das ist ein Thema, das mache ich nicht, ne? Pauschal nicht, entweder strategisch nicht oder weil sie vielleicht doch das Vertrauen nicht haben oder irgendwo zwischendrin.
Ja, also vielleicht einmal kurz vorweg. Die Deutsche Bank arbeitet mit uns zusammen. Die siehst du jetzt wahrscheinlich gerade nicht, weil das davon abhängt, welchen Kreditbetrag, Laufzeit und Verwendungszweck du gewählt hast. Allein schon durch diese drei Parameter kann es sein, dass eine Bank im Vorfeld ausgeschlossen wird, weil sie dieses Produkt gar nicht offeriert. Also wenn du zum Beispiel gesagt hättest, ich möchte einen Gebrauchtwagen finanzieren, da gibt es ein paar Banken, die machen keine Gebrauchtwagenfinanzierung. Die arbeiten aber dann trotzdem mit uns zusammen. Also die Deutsche Bank ist bei uns im Portfolio drin. Aber du hast recht, es gibt Banken, die sind noch nicht im digitalen Markt unterwegs. Also zumindest nicht im Vergleichsportalmarkt. Mhm. Die mögen natürlich eine Webpräsenz haben, aber das heißt ja noch nicht, dass sie deswegen im Digitalgeschäft sind. Im Digitalgeschäft bist du dann meiner Meinung nach, wenn du über eine echte Online-Schnittstellenkompetenz verfügst. Heißt, du hast eine API, die du Partnern anbieten kannst, damit diese Partner über die API von dir als Bank Kreditkonditionen in Echtzeit erfragen können. Wenn du diese Technologie nicht besitzt, kannst du im Online-Geschäft de facto nicht mitmachen. Mhm. sondern dann sieht man das teilweise bei regionalen kleineren Banken. Da ist zwar dann eine Kreditantragsstrecke auf der Website zu finden, aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein erweitertes Kontaktformular. Nachdem man ausgefüllt hat, wird einem mitgeteilt, dass sich demnächst dann ein Bankmitarbeiter bei der Person melden wird. Mhm. Das ist nicht unser Verständnis von einem digitalen Prozess.
Das ist so ein bisschen Technologiediskriminierung im Prinzip, dass er sagt, pass mal auf, so muss das eigentlich laufen, sonst kriegen wir den Prozess nicht hin. Und wenn ihr da nicht seid oder da nicht sein wollt, dann passt es halt nicht. Ne? Dann ist die Zusammenarbeit eher kontraproduktiv.
Ne? Also wir helfen da gerne. Wir verfügen über, wir haben eine eigene Schnittstellen Technik gebaut, eine eigene Schnittstelleninfrastruktur. Also wir können Banken anbieten, über uns in den Ratenkreditmarkt einzusteigen. Mhm. Sowas bieten wir an. Das ist noch ein relativ frühes Stadium. Aber im Grunde genommen ist es genauso, wie du sagst. Eine Bank muss im Prinzip eine Schnittstelleninfrastruktur aufweisen, um in diesem Markt partizipieren zu können. Und da gibt es eine Handvoll Banken, die sind technologisch noch nicht so weit. Dann gibt es eine ganze Reihe von Banken, die würden das gerne tun, die sind aber zu klein, um diesen Investitionsaufwand zu erstemmen. Also es macht jetzt beispielsweise für eine Sparkasse XY, um jetzt mal keinen Namen zu nennen, irgendeine regionale Sparkasse, wenig Sinn, Kapital in die Hand zu nehmen und eine eigene Schnittstelle zu bauen. Wenn sie am Ende des Tages sagt, alles, was ich möchte, ist eigentlich pro Monat so 500.000 Euro Kreditvolumen in meine Bücher zu bekommen. Wir würden denen natürlich deutlich mehr liefern und am Ende kann diese Bank diese Kapazität gar nicht aufnehmen. Und da stimmen sozusagen die Größenverhältnisse nicht. Das heißt, da müsste man auf übergeordneter Ebene darüber nachdenken, ob man in einem Art Verbund in diesen Markt mit reingeht. Und dann gibt es aber auch ein, zwei Banken, die haben, sage ich mal, noch nicht den Sprung geschafft, sind aber gerade dabei. Also sprich, okay, die arbeiten dran und werden demnächst dann auch bei uns vertreten sein. Um euch ein Beispiel zu geben, wir haben die Sberbank, das ist eine russische Bank, die in den deutschen Markt reingekommen ist, haben wir Anfang des Jahres über unsere Plattform live gebracht. Und da waren wir die erste Plattform im deutschen Markt, mit der die Sberbank kooperiert hat. Und so etwas kommt jedes Jahr immer wieder vor. Neue Banken kommen in das Portfolio mit rein, haben die Schnittstellentechnologie gebaut und können dann mit partizipieren. Und so wächst im Prinzip unser Portfolio von Jahr zu Jahr.
Das heißt, es gibt jetzt eigentlich keine Bank oder Bankentypen, die sagen, ich will per se diesen Kanal nicht nutzen. Also ich habe eine Schnittstelle, ich könnte das auch technologisch, ich habe vielleicht auch die Produkte, aber ich will diesen indirekten Kanal nicht nutzen, weil ich immer direkt verkaufen würde. Die Gruppe ist eher klein oder nicht vorhanden.
Genau, wer mir jetzt nicht bekannt, dass es die gibt. Es gibt eine Bank, die sich grundsätzlich entschieden hat, den Ratenkreditmarkt zu verlassen, mhm, und einfach grundsätzlich kein Ratenkreditgeschäft mehr zu machen, online wie offline. Aber mir wäre jetzt keine Bank bekannt, die sagt, ich möchte auf den Online-Kanal verzichten, denn er macht einfach Sinn. Er ist einfach effizient. Du bekommst als Bank eben genau die Kunden, die du möchtest.
Also ich meinte jetzt gar nicht auf dem Online-Kanal per se, sondern eher zu sagen, ich mache online nur direkt, ich lasse keinen dazwischen, also egal, ob das jetzt ein Finanzcheck oder sonst irgendjemand ist, ja, sondern ich sage, ich will immer direkt Geschäft machen, ja, weil klar, ja, das kostet die Bank natürlich Geld, logischerweise, sonst würdet ihr es ja nicht tun, das fließt ja zu euch. Und da könnte sich natürlich eine Bank aufstellen und sagen, nö, ich halte mich selber für gut genug, dass ich das besser kann, ja, oder mindestens gleich gut.
Lass uns mal ganz kurz das Thema vielleicht auf ein bisschen schwenken. Und zwar, wir haben jetzt, weil wir es auch jetzt ganz aktuell bei uns auf der kommenden Veranstaltung der Banking Exchange, das ist ein Panel, dem wir uns widmen, dem wir uns jetzt auch schon ein paar Mal gewidmet haben, das Thema PSD2 und dem einhergehend das Thema Access to A, also der Zugriff auf Kontoinformationen. Hat sich eigentlich durch so eine Neuregulierung für euch irgendwas verbessert, geändert? Seht ihr da für euch Möglichkeiten? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht sogar schon nutzt, der Zugriff auf Kontoinformationen, weil im Grunde steht da ja alles drin, was man wissen muss. Kannst du was dazu sagen?
Also wir nutzen das allerdings eben über einen Dienstleister. Also wir haben keine eigene Technologie gebaut, um Kontoinformationen auslesen zu können. Da gibt es ja, da gibt es ja Spieler, die das machen.
Genau.
Die machen das für uns.
Genau. Ihr nutzt es.
Genau, wir nutzen es.
Wozu nutzt ihr es? Also
für unsere digitalen Kreditprodukte. Also so, dass du am Ende des Tages, wenn du bei einem digitalen Kredit der Bank die Möglichkeit gibst, die Kontoinformationen zu erhalten, dann bekommst du von der Bank auch eine Echtzeitzusage. Also du bekommst nicht nur ein bindendes Angebot, sondern du bekommst es sofort. Also du musst im Grunde nur noch sagen, ja, okay, akzeptiere ich den Zins und wenig später hast du das Kapital auf dem Konto. Du musst also keine Unterlagen mehr einreichen, du musst nicht zur Post gehen etc. Und du hast nicht diesen, zwar mit einem gebundenen Zins, also ein bindendes Angebot, sondern du bekommst das halt einfach sofort. Und diese digitalen Kreditprodukte funktionieren eben nur, wenn du diese ganzen Informationen bezüglich der Haushaltsrechnung entsprechend der Kontodaten validiert bekommst.
Okay, das heißt, ich gebe im Prozess irgendwann meine Bankverbindung ein, also Konto, also meine Login-Daten und ihr bzw. die Bank guckt dann aufs Konto, zieht sich die Umsätze und schaut dann da drauf.
Und macht dann auf der Basis dann eben das Scoring, also das Risikoscoring.
Aber das macht nicht ihr, sondern das macht dann hinten raus die Bank.
Richtig.
Ja. Vielleicht nochmal auf ein Thema von ganz vom Anfang, wie Mike in der Einleitung gesagt hat, ihr seid ja vor ein paar Wochen verkauft worden an die Scout-Gruppe. Das Erste, was mir so in den Kopf kam, war, ja, die Scout-Gruppe hatte doch sowas schon mal, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob sie es immer noch haben, also Finanzscout in dem Thema. Wie passt das zusammen eigentlich? Das, also ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es Finanzscout geht und was die gerade im Moment so machen, aber unter der Annahme, dass es die noch irgendwie gibt, wie passt das zu eurem Produkt intern im Hause Scout oder was war da so die Motivation dahinter?
Also Finance Scout ist das Finance Vertical innerhalb der Scout-Gruppe, die seit Anfang 2015 auf unserer Plattform läuft. Also sprich, wir arbeiten schon seit 3 Jahren mit Scout zusammen und im Prinzip liefern wir die Finance Scout-Technik, die Finance Scout-Plattform. Okay. Während Scout sich sozusagen um die Frontend-seitige Lösung von Finance Scout kümmert. Also sprich die Kundenansprache, die Kundeninteraktion. Und wir haben direkt unsere White-Label-Lösung da drin sitzen und machen die komplette Datenaufnahme, Kreditangebotserzeugung und anschließend auch die Kundenbetreuung. Also das war schon immer so. Und das wird natürlich auch weitergeführt. Und die, wie man so schön sagt, die Strategic Rationale, um zusammenzugehen, ist in dem Prinzip eine Vielzahl an Themen. Das ist zum einen, der Online-Markt im Vergleich Ratenkredit wächst und wächst und wächst. Dementsprechend wächst das natürlich auch bei Scout und nicht nur bei uns. Zweitens, Autoscout ist eine sehr starke Marke im Autokreditgeschäft, sehr weit verbreitet, sehr bekannt. Auch international, also nicht nur in Deutschland. Und das Thema Finanzierung passt einfach zum Gebrauchtwagenkauf perfekt dazu. Also man sagt, dass irgendwo um die 40% aller Gebrauchtwagen werden mit einer Finanzierung gekauft. Das heißt, wenn ich dem Kunden ermöglichen möchte, einen noch einfacheren Auswahl- und Kaufprozess eines Gebrauchtwagens zu genießen, dann gehört da die Finanzierung einfach mit rein, um diese Kaufentscheidung schnell treffen zu können und den Kauf auch dann schnell tätigen zu können. Ein weiterer Bereich ist das ganze Thema Immobilien-Scout. Man sieht zunehmend, dass das Thema Ratenkredit und Baufinanzierung sehr schön Hand in Hand geht. Also sprich, häufig wird über die Baufinanzierung zwar eine Immobilie erworben, aber dann beispielsweise noch durch einen Ratenkredit die Finanzierung verlängert, um dann noch eine Renovierung machen zu können oder einen Umzug finanzieren zu können oder. Da ist es ebenfalls sehr, sehr komplementär. Und zu guter Letzt, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, die übergeordnete strategische Ebene ist ja, dass eine Scout24 aus dem Classified-Business gekommen ist, also sprich, einen enormen Kundenstamm und Kundenpool aufgebaut hat und aus diesem Listing-Geschäft heraus dann irgendwann in das Transaktionsgeschäft reingekommen ist. Also sprich, wir bieten nicht nur Informationen an, sondern wir bieten auch Services an und begleiten den Kunden bis zur Transaktion. Die Herausforderung war nur bisher, dass die finale Transaktion, also der finale Kauf, dann nicht mehr auf Scout24 selbst geschehen ist, weil eben dazwischen die Finanzierung sitzt. Also entweder die Autofinanzierung oder die Immobilienfinanzierung durch ein Baufee. Und diese Komponente hat gefehlt. Und genau diese Lücke wird durch uns jetzt geschlossen. Das heißt, Scout24 kann den Kunden jetzt end-to-end von der Informationsaufnahme bis zur Transaktion und darüber hinaus in der Kundenbindung betreuen. Und das macht strategisch einfach absolut Sinn.
Kannst du uns so ein bisschen Ausblick geben, weil mir fällt in dem Zusammenhang ein so ein Stichwort und auch ein Thema, wo wir oft drüber sprechen und drüber schreiben, nämlich dass viele Dinge immer unsichtbarer werden. Zahlungsverkehr wird unsichtbar, Banking wird auch in gewisser Hinsicht immer unsichtbarer. Und die Frage, die sich da anschließt, ist, wie unsichtbar kann eigentlich so eine, ja, so ein Ratenkredit oder so eine Finanzierung sein? Also Stichwort Autoscout, ich bin in der App und sage, okay, klasse Auto will ich haben, jetzt finanzieren. Also Prinzip das, was wir bei den Challenger-Banken ja auch zum Teil schon sehen, ja, schau dir eine N26 als Beispiel an, wo du ja den Kredit quasi mit einem Klick irgendwie hinbekommst. Ist das ein Thema, womit ihr euch auch beschäftigt?
Ja, also es ist unser Bestreben, es für den Kunden immer einfacher zu machen, den gesamten Prozess. Also sprich, dass die Informationsaufnahme maximal einfach und maximal schnell stattfindet, sodass der Kunde sehr schnell weiß, aha, das bekomme ich hier und das muss ich dafür tun. Und gleichzeitig dann den Transaktionsprozess natürlich möglichst schlank zu halten. Also ja, jeder unnötige Klick ist de facto ein Störfaktor. Deswegen sind gerade eben digitale Kredite sehr, sehr charmant, weil man de facto das alles ja von zu Hause, vom Schreibtisch oder von dem Sofa aus machen kann. Das heißt, das ist bei uns genauso wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Wir streben auch danach, diesen Prozess möglichst schlank zu machen. Wonach wir nicht streben, ist zwingend eine sehr, sehr schnelle Entscheidung herbeizuführen. Weshalb wir ja zum Beispiel eben auf die direkte Kundenberatung setzen. Würden wir sagen, wir wollen einfach immer sofort die Entscheidung des Kunden haben, würden wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, mit irgendwelchen Robo-Advisern zu arbeiten und das Ganze über irgendwelche Chat-Funktionen zu lösen. Wir glauben weiterhin, das ist ein unterstützendes Element. Es kommt aber am Ende des Tages darauf an, die Interaktion mit dem Kunden zu suchen. So, das ist an der Stelle unsere Hypothese. Wenn man jetzt nochmal auf die Produktseite schaut, ich würde nicht sagen, dass es durch einen verschlankten Prozess undurchsichtig wird, sondern es wird einfach klarer. Aus meiner Sicht werden in vielen Bereichen viel zu viele Informationen an den Kunden herangetragen, die ihn in seinem Kaufprozess mehr verwirren, als zur Lösung bringen. Und das herauszufinden, welche Informationen braucht der Kunde wirklich am Ende des Tages, das ist eine Kunst. Und das dauert auch eine ganze Weile, weshalb wir kontinuierlich im Testing sind. Also wir Trial and Error, Testing, immer wieder besser werden, immer wieder neu versuchen, immer wieder neu denken, immer wieder Veränderungen treiben. Das ist aus meiner Sicht eine absolute Kerndisziplin in diesem Geschäft. Und hört auch nie auf.
Ja. Vielleicht so ein bisschen Ausblick. Ich meine, mal, allein der Brandname von euch, Finanzcheck, suggeriert ja durchaus ein breiteres Portfolio als Kreditportfolio. Jetzt seid aber primär im Kreditgeschäft platziert, kommen vom Ratenkredit jetzt auch schon ein bisschen breiter Richtung Baufinanzierung und so weiter. Wo geht's denn noch hin? Wo sagt ihr, okay, das ist schon noch ein Bereich, sagen wir, da können wir unser Know-how multiplizieren, das können wir ähnlich aufsetzen? Oder sagt ihr, eigentlich fühlen wir uns in der Kreditwelt sehr wohl, wir wollen da maximal optimieren, aus allen Produktgruppen so viel wie möglich rausholen, wo es bestimmt noch Potenziale gibt in manchen der Gruppen, wo man noch mehr machen kann. Wo geht's denn da so hin?
Also es gibt für uns mehrere strategische Stoßrichtungen, die wir verfolgen werden. Das ist zum einen die noch stärkere Vertikalisierung, also sprich, dass wir versuchen, wirklich so viel wie möglich von der Wertschöpfungskette bei uns in-house zu machen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir dann den Prozess besser kontrollieren können und somit dem Kunden ein besseres Erlebnis bieten können. Das gilt ganz allgemein. Darüber hinaus wollen wir noch stärker in die Offline-Welt rein, also sprich in den Point of Sale, ganz bewusst in den Autohandel. Und da sind wir eben mit Scout24 mit dem richtigen Partner unterwegs. Also wir wollen eben den Autohändlern und den Kunden, die über einen Autohändler ein Auto kaufen möchten, eine phänomenale Autokauflösung bieten. Mit allem drum und dran. Das ist unsere zweite Stoßrichtung. Die dritte ist sicherlich das Thema Produktdiversifizierung. Also alle ratenkreditnahen Bereiche. Da gehört eine Baufinanzierung sicherlich dazu. Da mag vielleicht auch eine Kreditkarte dazugehören. Da mögen vielleicht noch andere Bankprodukte und vielleicht auch das ein oder andere Versicherungsprodukt dazugehören. Sicherlich eine Kfz-Versicherung ist ein naheliegendes Thema im Bereich Autokredit. Aber was wir da wann machen, da sind wir ständig in Diskussionen und iterieren unseren Strategieprozess regelmäßig. Aber Produktdiversifizierung im Allgemeinen gehört dazu. Und zu guter Letzt haben wir natürlich das Thema Internationalisierung. Scout24 ist ja schon in mehreren Ländern, nicht nur mit der Autoscout-Marke, der Autoscout-Lösung, sondern eben auch im Real Estate-Bereich. Und das ist natürlich für uns spannend, über eine Internationalisierung unseres Geschäftsmodells nachzudenken.
Damit hast du meine nächste Frage gleich mir vorweggenommen. Das wäre die nämlich gewesen, wie schaut es international aus? Aber kann man gleich angucken.
Das sind im Prinzip die verschiedenen Stoßrichtungen und unser Ansatz ist zu sagen, all diese Stoßrichtungen müssen einen gemeinsamen Nenner haben. Dieser gemeinsame Nenner ist unsere Technologieplattform, unser End-to-End-Ansatz und unsere Organisation. So, also unsere Mannschaft. Und diese drei Komponenten, die müssen immer so aufgestellt sein, dass du jede strategische Stoßrichtung bedienen kannst. Und wenn du von einem Tag auf den anderen entscheidest, die Stoßrichtung Nummer 3 hat jetzt die höchste Prio, weil es gerade Sinn macht, dann müssen Plattformen, End-to-End-Prozesse und die Organisation so aufgestellt sein, dass wir uns sofort darauf stürzen können. Das ist im Grunde genommen unser Ansatz.
Okay. Ich schaue auf die Uhr und auf das wirklich gute Gespräch, lieber Andreas. Wir sind, glaube ich, am Ende des Podcasts angelangt. Gar nicht so sehr, weil wir nicht noch wahrscheinlich lange weiterreden könnten, sondern weil es einfach die Zeit abverlangt. Ich sage erstmal, ich glaube im Namen von uns beiden, vielen lieben Dank, dass du uns Insights gegeben hast in das Vergleichsgeschäft, in dem, was ihr so treibt. Vielen Dank, lieber Andreas.
Ja. Danke euch.
Danke auch von meiner Seite. Fand ich eine gute Runde und so schnell gehen 40 Minuten vorbei. Ja, das ist
schneller als gedacht. Wieder was gelernt. Jetzt gleich, wenn wir auflegen, dann gibst du uns noch Tipps, wie wir dann zum optimalen Kredit kommen.
Wie du endlich durchkommst, ja, aber auch endlich den anderen gezahlt hast.
Ja, ich klicke schon die ganze Zeit, aber ich komme nicht weiter. wir sagen nochmal ganz zum Schluss danke an unsere Sponsoren. So viel Zeit muss sein. Danke an BS PayOne und an den Bankverlag fürs Sponsern. Und wir wünschen euch allen, liebe Hörer, eine wunderbare Zeit und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Vielen Dank.